Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wie findet man eigentlich außergewöhnlich gute Unternehmen, mit denen man an der Börse langfristige Renditen erzielen kann, die oberhalb der durchschnittlichen Renditen liegen, die man mit einer Buy-and-Hold-Anlage in einem ETF generieren kann? Kleiner Spoiler vorweg, der Blick aufs KGV hilft nicht. Der Blick auf den Status quo hilft auch, wenn dann nur zufällig. Und auch der Blick in die neueste Finanzzeitschrift gibt hier nicht genügend Aufschluss darüber, denn dort werden genau die Aktien besprochen, die jetzt gerade gut laufen, womit wir dann wieder beim Status quo wären. Heute sprechen wir über ein paar Beobachtungen und ein paar Kennzahlen, die für die meisten Anleger neu sein dürften. Legen wir los. So, bevor wir loslegen, zwei kurze Hinweise. Erstens, heute mache ich es der Technik mal noch ein bisschen schwieriger. Ich habe es in den letzten Folgen schon angedeutet. Mein Mikro habe ich geschrottet, das heißt, ich spreche hier direkt in meinen Laptop rein. Das ist eigentlich ganz grauslich. Nochmal, wenn es sich einigermaßen ordentlich anhören sollte, dann ist das nur der überragenden Technik, die das Ganze hier schneidet, zu verdanken. Und Hinweis Nummer zwei, dauert übrigens nur noch 10 Tage. Ja, dann wieder in gewohnter Umgebung zu Hause. Und Hinweis Nummer zwei, ich bekomme regelmäßig Feedback hier zu dem Podcast. Darüber freue ich mich in aller Regel auch. Aber ein Hinweis für die Leser der Renditespezialisten. Bitte immer direkt an den Leserservice schreiben. Wenn es eine dringende Nachricht ist, die also nicht irgendwelche technischen Dinge betrifft, sondern ganz direkt die Nachricht soll Lars Eriksen erreichen als Feedback, dann erreicht die mich dort auch. Für alle anderen, hier ist eine E-Mail-Adresse in den Shownotes, die Mails erreichen mich auch. Wo es mich am schlechtesten erreicht, auch wenn ich da einige Follower habe, ist Instagram. Ja, ich stelle da hin und wieder Beiträge ein, oft eher privater Natur. LinkedIn geht auch noch einigermaßen, aber bei Instagram kriegt man auch so viel Müll zugeschickt. Und da kann es ganz leicht sein, dass meine Nachricht durchrutscht. Ist jetzt mir direkt in den Sinn gekommen, weil mir ein Leser kritische Rückmeldung gegeben hat auf den letzten Podcast, müsste das gewesen sein, wo ich über Trump gesprochen habe und über vermeintlich regierungsgesteuerte und regierungsfinanzierte NGOs wie Faktencheck und insbesondere Korrektiv. Ich finde solche Rückmeldungen richtig. Manchmal kann es auch sein, dass ich in der Kürze der Zeit ein bisschen missverstanden werde, dass also Dinge, die ich durchaus kritisch sehe, in diesem letzten Podcast ging es mir nur darum, darauf hinzuweisen, dass die Strömung immer größer wird, dass man pauschal allen Regierungsorganisationen misstraut. Der Bürokratie, der Verwaltung und all das irgendwie gesteuertes Zentralorgan von oben ist, so wie wir das eben in einigen, na sagen wir mal, autokratischen oder diktatorischen Organisationen in der Vergangenheit gesehen haben. So ist es zwar nicht gemeint gewesen, aber das Feedback, das nehme ich dennoch gerne auf. Und zwar immer dann, das ist das Einzige, ansonsten muss man sich gar nicht die Mühe machen, mir zu schreiben, wenn man seinen eigenen Standpunkt nicht von vornherein als die Wahrheit betitelt und es eigentlich gar nicht mehr um eine Diskussion oder um einen Austausch geht, sondern man mich nur noch darüber aufklären möchte, wie ich die Welt jetzt zu sehen habe. Diese Nachrichten, die, ach meine Güte, ich ertrage alles, die kann man mir auch schicken. Aber die brauche ich nicht. Man kann davon ausgehen, dass ich Medien zu verschlingen, und zwar aus allen Richtungen. Ich ende durchaus an den Grenzen der Verfassung. Darüber hinaus gehe ich nicht. Also wer mich davon überzeugen möchte, dass die Reichsbürger irgendwo auch einen Punkt haben, der braucht das gar nicht versuchen. Das ist für mich außerhalb der Verfassung. Aber über alles andere diskutiere ich gerne, sofern es denn ein Diskussionsangebot ist. So. Das mal vorweg, das erspart vielleicht auch vielen garantiert nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele hier jetzt sind, die sagen, nee, dann. Also wenn er das nicht sieht, dann. Also legen wir mit dem aktuellen Thema los, ehe wir uns hier in Politik verstricken. Aber nochmal, das Angebot zur Diskussion steht fast immer. Wie findet man also außergewöhnliche Aktien? Zuerst könnte ganz pauschal sagen, das ist die simpelste Erfolgsformel. Kaufe außergewöhnliche Unternehmen zu attraktiven Preisen und tu dann nichts. Das klingt simpel, Das ist genau das, was Warren Buffett anfangs versucht hat. Er hat, das habe ich in einer Podcast-Folge auch erst kürzlich erläutert, er hat dann seine Strategie leicht geändert zu kaufe außergewöhnliche Unternehmen zu fairen Preisen, weil es die anderen einfach nicht mehr gab. Das liegt auch daran, dass die Informationen mehr und mehr, auch schon in den 70er, 80er, 90er Jahren hat sich das verändert. Heute umso mehr, die Märkte sind zu transparent. Man kriegt nicht die außergewöhnlichen Unternehmen ohne irgendwelche Risikofaktoren zu einem viel zu günstigen Preis. Wenn etwas sehr, sehr günstig ist, dann ist dort irgendein Risiko eingepreist und das muss man dann auch akzeptieren, gegebenenfalls auch in Kauf nehmen. Wie identifiziere ich denn diese außergewöhnlichen Unternehmen? Also attraktive Preise ist das eine, aber ich muss ja erstmal wissen, was macht ein Unternehmen zu einem außergewöhnlichen Unternehmen? Wenn wir mal ganz kurz bei Warren Buffett bleiben, dann gibt es drei Kriterien aus seiner Sicht, die ein außergewöhnliches Unternehmen kennzeichnen oder gar auszeichnen. Erstens, ein Produkt oder eine Dienstleistung, das gebraucht oder gewünscht wird, und zwar nachhaltig. Zweitens, es gibt keinen naheliegenden oder auch zeitlich nahestehenden Ersatz für dieses Produkt oder diese Dienstleistung. Drittens, es gibt eine geringe oder gar keine Preisregulierung. Damit scheiden zum Beispiel viele Unternehmen aus, deren Preise direkt oder indirekt durch Staaten, durch Regierungen beeinflusst werden. Zum Beispiel könnte man hier viele Energieunternehmen nennen. Okay. Auch das klingt logisch, diese drei Punkte. Aber ich muss es ja ein bisschen greifbarer machen. Ich kann ja nicht durchs Internet surfen und sagen, ja, dieses Unternehmen, ja, ist es denn jetzt außergewöhnlich? Man muss es doch irgendwie messen können. Viele Anleger verlassen sich hier, und das ist meines Erachtens eine gute Herangehensweise, auf Finanzkennzahlen. Es gibt allerdings viele Finanzkennzahlen, die zu sehr den Status quo oder die jüngere Vergangenheit beschreiben. Eine Finanzkennzahl, die ganz attraktiv ist und die man bei den allermeisten Unternehmen auch tatsächlich verwenden kann. Und damit hat man mal gleich, ist nicht wie alle wirklich, wirklich hilfreichen Finanzkennzahlen. Kann man nicht auf den Knopf drücken, sondern man muss ein, zwei Rechenschritte vornehmen. Ist aber relativ simpel. Ist das Return on Capital Employed, also das ROCE, ROCE. Wenn wir uns das anschauen, diesen ROCE, dann möchte ich Ihnen einmal die Formel natürlich mit euch teilen. Dieses, bleiben wir bei der deutschen Aussprache, okay, machen wir. ROCE ergibt sich durch das EBIT, also das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern. Der operative Gewinn findet man auf jeder Plattform, auf der die Finanzkennzahlen dargestellt sind, zum Beispiel Yahoo Finance oder Market Screener. Gar kein Problem. Findet man natürlich auch auf den professionellen Plattformen wie Reuters oder Bloomberg. Und das teilt man dann durch Eigenkapital plus Fremdkapital minus kurzfristige Verbindlichkeiten. Das EBIT also, Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern, das Kapital insgesamt, Capital Employed, ist gleich das Eigenkapital plus langfristige Schulden, Fremdkapital minus kurzfristige Verbindlichkeiten. So kommt man auf diese Kennzahl. Warum ist das wichtig? Effizienzbewertung. Letztlich zeigt diese Kennzahl, wie gut ein Unternehmen sein Kapital einsetzt, um Gewinne zu generieren. Dadurch entsteht eine Vergleichbarkeit. Es ist also besonders hilfreich, wenn man Unternehmen in besonders kapitalintensiven Branchen, Bergbau, Automobilindustrie, die meisten Industrien sind recht kapitalintensiv. Wenn man die miteinander vergleichen möchte, ein hoher ROCE-Wert deutet darauf hin, dass ein Unternehmen sein Kapital effizient nutzt. Das ist für Investoren attraktiver. Langfristige Rentabilität. Ein steigender ROCE kann darauf hinweisen, dass ein Unternehmen nachhaltig wächst und seine Kapitalrendite verbessert. Wie interpretiert man das also? Höher als die Kapitalkosten muss der ROCE sein. Das Unternehmen schafft dann Wert für die Investoren. Niedriger als die Kapitalkosten, das Unternehmen vernichtet den Wert. Wir kommen gleich zu einer ganz simplen Beispielrechnung. Und das wiederum zeigt dann im Vergleich, welcher Wettbewerber ist hier eigentlich zeigt eine überdurchschnittliche Effizienz. Damit sind wir auch bei dem kritischen Wert. Es ist letztlich eine Kennzahl, mit der ich gut vergleichen kann. Innerhalb einer Branche kann aber natürlich ein Unternehmen das Beste sein und es ist dennoch kein außergewöhnliches Unternehmen. Es zeigt nur gegenüber der Konkurrenz überdurchschnittliche Effizienz. Also wir machen mal ganz simple Beispielrechnungen, die jeder nachvollziehen kann, wenn er auf so eine Plattform geht. Wir nehmen also an, das EBIT liegt bei 100 Millionen. Wir nehmen an, das Eigenkapital liegt bei 300 Millionen. Die langfristigen Schulden bei 200 Millionen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei 50 Millionen. Dann ergibt sich daraus ein ROCE. Oben steht 100, das EBIT. Und darunter, also unter dem Strich, stehen 300, die Eigenkapital, plus 200, die langfristigen Schulden, minus 50, die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Ergibt also hier 100 durch 450. Ist gleich 22,2% in dem Fall. Und wofür steht 22,2%? Das bedeutet, dass das Unternehmen mit jedem eingesetzten Euro Kapital 22,2 Cent Gewinn vor Steuern und Zinsen erwirtschaftet hat. So kann man dieses ROCE verwenden und damit hat es auch ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Rentabilitätskennzahlen. Das ROE ist wahrscheinlich etwas bekannter, also Return on Equity, misst die Rentabilität des Eigenkapitals, während ROCE das gesamte Kapital betrachtet. ROA, Return on Assets, setzt den Gewinn ins Verhältnis zu den gesamten Vermögenswerten, während ROCE das eingesetzte Kapital nutzt. Und ROI, Return on Investment, ist ein allgemeiner Begriff für die Rendite auf eine Investition, während das ROCE speziell das Betriebskapital analysiert. Das ROCE ist also wertvoll für Investoren, immer wenn es darum geht, zu beurteilen, wird das Kapital effizient eingesetzt. Ein hoher ROCE-Wert signalisiert also eine starke Kapitalrendite und das sollte, wenn man innerhalb der Branche dann vergleicht, dann auch eine Aussage darüber abgeben, wie gut das Management ist. So, jetzt haben wir also diesen ROCE als einen relativ beliebten Indikator. Aber, wie schon gesagt, er ist eben ein Vergleichswert und damit noch nicht zwangsläufig das Ergebnis eines außergewöhnlichen Unternehmens. Viele Investoren verwechseln hier manchmal Ursache und Wirkung. Das heißt also, wir müssen auf der einen Seite auf die Zahlen schauen. Wenn hier in der Analyse das Unternehmen, was wir untersuchen, durchfällt, dann wird es wahrscheinlich schwer, dass es wieder zurückkommt ins Raster. Denn wenn wir sagen, die wirtschaftliche Stabilität oder Effizienz ist schon nicht gegeben, dann werden wir möglicherweise auf die anderen Eigenschaften des Modells, welches ein außergewöhnliches sein soll, gar nicht mehr kommen. Und ich bin ja jemand, der sehr gerne auch meine eigenen Thesen dann in Frage stellt. Das ist ein bisschen das große Problem. Nach irgendeiner Art und Weise muss man ja beginnen, das Unternehmen zu analysieren. Und ehrlicherweise, wenn mir ein außergewöhnliches Unternehmen durchrutschen sollte, dann wahrscheinlich am ehesten in einer langen, wirtschaftlich schwierigen Phase. Das wird sich dann auch im Aktienkurs widerspiegeln. Also, anders ausgedrückt, die großen Turnaround-Chancen wird man damit nicht identifizieren. Es mag Gegebenheiten geben, die dazu führen, dass außergewöhnliche Unternehmen trotzdem massiv abgestraft werden an der Börse, weil die Quartalsergebnisse schlecht sind und. Das heißt, in dieser Finanzkennzahl darf man keine Vision erwarten. Dafür braucht es dann andere Herangehensweisen. Und dafür muss man auf Geschäftsmodelle außergewöhnlicher Unternehmen schauen. Es gibt verschiedene, und wir nehmen jetzt mal 6 verschiedene Punkte, 6 verschiedene Faktoren, die außergewöhnliche Geschäftsmodelle ausmachen können. Sogenannte Tall Bridges, also die Brückenmonopolisten. Unternehmen, die eine essentielle Infrastruktur kontrollieren und eine Gebühr für die Nutzung verlangen. Ich weiß, die meisten denken wahrscheinlich an Autobahnen. Ja, wäre das so? Ja, vielleicht ist es, ja, die Autobahnen bei uns sind ja nun nicht in privater Hand. Da denkt man drüber nach. Aber gibt natürlich da eigentlich nur Monopolisten im ganz klassischen Sinne, weil sie wirklich Monopolisten sind. Also ganz klassisch eine essentielle Infrastruktur. Jeder nutzt es und für die Nutzung wird eine Gebühr verlangt. Visa, Mastercard, American Express. Die verdienen an jeder einzelnen Transaktion und sie haben relativ wenig Konkurrenz. Die war vor 15 Jahren noch wesentlich geringer, aber wenn man sich die Entwicklung dieser Unternehmen anschaut, dann muss man sagen, haben offensichtlich immer noch ein ganz gutes Standing. Dann gibt es die sogenannten Multi- oder Multi-Sided Platforms, also digitale Marktplätze. Ganz simpel, Plattformen, und das sind die Plattformen schlechthin in den letzten Jahren gewesen. Da kommen viele der Mag 7 her. Plattformen, die Käufer und Verkäufer zusammenbringen, ob direkt oder indirekt. Direkt Amazon, Händler treffen auf Kunden, Händler treffen auf Händler, Kunden treffen auf Kunden. Diese Unternehmen profitieren massivst von Netzwerkeffekten. Je mehr Nutzer, desto attraktiver werden sie. Und das macht es für das Management relativ einfach, weil du ableiten kannst, je mehr Nutzer, desto mehr Umsatz. Das ist ja nicht überall so. Also wenn grundsätzlich geht es natürlich, ist eine größere Kundschaft zu haben, nie schlecht. Nur diese Netzwerkeffekte, die lassen sich natürlich besonders von den Unternehmen ausnutzen, bei denen mehr Kunden nicht zu höheren Kosten führen. Oder nur zu geringen, mehr Serverkosten und so weiter. Aber es ist etwas anderes als ein Autohaus, was für mehr Kunden dann vielleicht mehr Ausstellfläche braucht und, und. Facebook könnte man auch noch nennen, also Meta, Werbetreibende treffen auf Nutzer. Diese Plattformen dominieren derzeit viele der sehr erfolgreichen Unternehmen und sind zweifellos außergewöhnliche Unternehmen. Technologie-Ökosysteme, also Unternehmen, die ein dominierendes Produkt besitzen und um dieses herum ein Ökosystem aufbauen. Hier kann es nur ein Beispiel geben, Apple mit dem iPhone und dem App Store. Diese Firmen haben eine extrem starke Kundenbindung und sie sind daher sehr schwer zu ersetzen und zu disruptieren. Dann haben wir an der Börse jetzt gerade kürzlich wieder gefragt, denn wann immer es defensiver zugeht, dann wenden sich viele Investoren diesen Unternehmen zu. Konsummonopole. Unternehmen mit einzigartigen, sehr stark nachgefragten Produkten. Coca-Cola, Nike, Ferrari. Das heißt, hier kaufen Kunden ja nicht nur ein Produkt. Jeder weiß, dass es Coca-Cola auch für die Hälfte bei irgendeinem Discounter gibt. Jeder weiß, dass ein Ferrari, ich kann euch gar nicht sagen, was ein aktueller Ferrari kostet, sechsstellig, da bin ich mir ziemlich sicher. Naja, Porsche kostet, oh Gott. Ach so, apropos, wenn wir über Autos reden. jetzt am Donnerstag kommt der Podcast Daytrading, mein größter Erfolg. Da geht's auch um Autos. Jemandem aus der Familie ist nämlich aufgefallen, wie sehr ich mich an meine Autos erinnern kann. Ja, das war in meiner dunklen Konsumzeit. Also ich werde sie versuchen, alle einmal aufzuzählen. Nicht um zu flexen, wie viele Autos ich hatte, sondern wie dumm man als junger Mann sein kann. Kann ich nicht anders formulieren. Ich kann es nur so offen formulieren. Und damit beleidige ich niemanden, der sich heute, ich habe das Auto, was ich jetzt fahre, oder ich glaube, nächsten Monat kriege ich ein neues. Es ist immer noch teuer genug, aber Gott, jetzt fang doch nicht an, von Autos zu reden, Erichsen. Kopf und Kragen. Womit ich sagen wollte, dass ein Porsche, wie ich darauf gekommen bin, ich weiß es nicht mehr. Aber ihr wisst, ne? Ferrari, man kann sicherlich auf vier Rädern auch günstiger durch die Gegend fahren, aber man kauft hier eben Lebensgefühl. Und Nike gibt's, da gibt's ja heute, glaube ich, auch von bis den Schuh. Es gibt ihn eben auch günstiger, aber ohne den Swoosh drauf. So, Konsummonopole. Fünftens, dauerhafte Niedrigpreisanbieter. Firmen, die durch ihre Geschäftsstrategie konstant Kosten senken und so die günstigsten Preise anbieten können. Hier konnte man, oder darüber kann man lange diskutieren, immer noch Amazon, die haben aber, glaube ich, nicht mehr die Niedrigpreisgarantie. Costco in den USA kann man nennen. Das heißt, es geht ganz wesentlich darum, Skaleneffekte zu nutzen, um immer günstiger zu sein als die Konkurrenz. Beziehungsweise, man darf es ja nicht mehr sagen. Heute sagt man ja immer der Wettbewerb. Dabei sind das doch Konkurrenten. Was im Übrigen diesen Unternehmen auch ermöglicht, teilweise die Kosten so zu senken, dass sie vielleicht selber auch nicht mehr profitabel sind, aber die Konkurrenz verhungert eben am langen Ast. Dauerhafte Niedrigpreisanbieter. Und sechstens, Expertise-Monopole. Unternehmen, die durch extreme technologische Expertise einen Wettbewerbsvorteil haben. Zwei Beispiele können wir nehmen. ASML, die einzige Firma weltweit, die andere wird, glaube ich, nee, ist noch nicht fertig, also müsste noch stimmen, die einzige Firma weltweit, die diese Lithografiemaschinen für die modernste Chipproduktion herstellt. Und selbstverständlich nennen wir hier gerne Nvidia, die bei einem Produkt, wo man ja annehmen könnte, das können doch andere auch bauen, definitiv durch extreme technologische Expertise einen Wettbewerbsvorteil hat. So, das sind mal grundsätzlich Modelle, nach denen man Ausschau halten kann. Wichtig ist, dass man, und das ist für viele Anleger wahrscheinlich genau oder ähnlich rentabel wie außergewöhnliche Unternehmen zu finden, ist es, Unternehmen auszufiltern bzw. rauszuschmeißen, einfach aus dem Depot, die genau das alles nicht liefern. Und das finden wir, hier möchte ich aber nur ganz kurz, weil es eigentlich eine eigene Podcast-Folge wert wäre, jetzt müsste ich live nachfragen können oder soll ich das separat machen? Also, Merkmale, die man nicht haben will, extrem niedrige Rentabilität, hohe Verschuldung und schlechte Bilanz, schlechtes Kapitalmanagement, dauerhafte Verwässerung der Aktien, Equity Dilution, strukturelle Probleme in der Branche, fehlerhafte oder schlechte Unternehmensführung, Corporate Governance. Müssen wir noch was separat machen, fällt mir jetzt selber auf, wenn ich darüber nenne. Also wie man besonders schlechte Unternehmen findet, das will ja keiner hören, aber deshalb werde ich mir schon irgendeinen Titel einfallen lassen, dass es vielleicht doch Sinn macht, sich das Ganze anzuhören. Worauf sollen wir also achten? Wir haben Finanzkennzahlen, die uns weiterhelfen können. Wir haben wirtschaftliche Eigenschaften, Unternehmen. Wir schauen aber eben auch, ob diese modellhaften Formeln, die ich genannt habe, ob wir die in diesen Unternehmen wiederfinden. Wenn ja, dann stehen die Chancen gut, dass es sich um ein außergewöhnliches Unternehmen handelt. Und wenn wir das dann noch zu einem fairen Preis bekommen, dann heißt das, unsere Aufgabe ist, auf Korrekturen zu warten. Ja, sie geradezu herbeizubeten. Das ist quasi mein Schlusswort. Ich habe es gerade gelesen. Da war ein Artikel bzw. ein ganz interessanter Blogbeitrag. Exakt mein Jahrgang, der gesagt hat, eine große Korrektur könnte ich noch vertragen. Worauf will er hinaus? Dass ich als 53-Jähriger, naja, kein Mensch weiß, was morgen passiert, aber ich hoffe doch mal ein paar Jahre noch vor mir habe und unter dem Aspekt jetzt noch einen ganz großen Crash, einmal noch zu, so viele gibt es ja nicht, ja, weil der Corona-Crash ging ja fast ein bisschen schnell, noch einmal richtig günstig nachlegen im langfristigen Portfolio. Tja, die Umstände will keiner, die Chancen, die sind dann aber eben außergewöhnlich gut. Wenn es soweit ist, dann werde ich euch sagen, kauft, kauft, kauft. Das, was wir bis jetzt sehen. Also ich nehme diesen Podcast hier am Wochenende. Ehrlich, ich nehme ihn hier am Sonntagabend um 8:45 auf. Hast du nichts Besseres zu tun? Also wenn es soweit ist, 10% Korrektur, das ist ja nochmal gar nichts. So eine richtig schöne große Korrektur. Aber ehe ich hier ins Sabbeln komme, soll ja hin und wieder schon vorgekommen sein. Wir hören uns am Donnerstag wieder mit der Folge Daytrading. Mein größter Erfolg. Jetzt abonnieren. Freue mich drauf. Schönen Abend. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.